oft heutzutage über die Unterschiede zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen Religionen und was uns unterscheidet. Und es gibt so viele Gemeinsamkeiten, was wir miteinander gemeinsam haben, was wir miteinander machen können. Und das ist unsere Aufgabe in Going for Respect, zu zeigen, welche Gemeinsamkeiten es gibt zwischen Akin und ich, dass wir befreundet sind.
Also die Musik bringt Menschen zusammen und das ist egal, in welcher Nationalität bist du, welche Religion bist du, und ich bin aus der Ukraine gekommen. Und mir egal, ob in dem Hörsaal irgendwelche Russen sind, ich genieße einfach die Musik.
Sehnsucht nach Frieden, wenn Feinde Freunde sind, von Chris Ignazi.
Wir Juden, wir essen kein Schweinefleisch, ne?
Ja, wirklich. Das ist mir aber neu.
In Judentum, wir essen kein... Was bist du denn? Für
Ich bin ein Muslim. Ich bin Moslem.
Und ihr isst kein Fleisch?
Ja. Also jetzt nicht generell kein Fleisch, sondern kein Schweinefleisch.
Ach so.
Aus religiösen Gründen, ja.
Ein Jude und ein Muslim, die sich über ihre Religionen unterhalten. Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 sind solche Szenen gefühlt seltener geworden. Friedlicher Dialog erscheint ganz weit weg. Der mörderische Angriff der Hamas auf Israel führte zu einer neuen Zäsur im Nahostkonflikt. Das militärische Vorgehen der Regierung Netanyahu ließ die Solidarität mit Israel in der westlichen Welt schnell abebben und sorgte für Entsetzen. Die Leidtragenden? Vor allem die Menschen in Gaza und Israel. Männer, Frauen und Kinder, getötet, vergewaltigt, verhungert, um ihr Zuhause gebracht. Unermessliches Leid bis heute auf beiden Seiten. Zugleich schlägt der Konflikt Wellen bis nach Deutschland. Antisemitismus und Judenfeindlichkeit existieren, seit es das Judentum gibt. Doch inzwischen hat das Feuer im Nahen Osten offenbar einen Flächenbrand entstehen lassen. Seit dem Beginn der israelischen Bodenoffensive sind die antisemitischen Vorfälle in Deutschland drastisch gestiegen. Von 13 täglich im Jahr 2023 auf 24 pro Tag 2024.
Ein nasskalter Herbstnachmittag vor der Saarbrücker Synagoge. Wie ein feines Netz schlängelt sich das Mahnmal für die im Zweiten Weltkrieg ermordeten Juden auf dem Platz vor dem Gotteshaus entlang.
Das sind alle Saarbrücker Juden, gell? Die
das sind,
ins Leben kamen.
Ich glaube, da sind jetzt 1948, wenn ich jetzt
das auf die andere Seite gehen.
Genau. Von ermordeten Juden während des Zweiten Weltkrieges.
Mehrere Meter breit, etwa 2 Meter hoch. Silbergrau ist das metallene Kunstwerk aus tausenden Namen gelötet, durch die man durchsehen kann. Es schlängelt sich wie ein eiserner Vorhang vor der Synagoge.
Das Ding hier ist, diese Band der Erinnerung ist schon seit mehreren Jahren, ich glaube 3-4 Jahren ist es hier, sogar länger, aber es ist etwas relativ Neues. Da sind Namen, Männer, Frauen, Kinder, und was die Schicksale sind, wo sie gelandet sind, wo sie ermordet sind.
Ja. Mit Geburts- und Todesdatum.
Ein ganz hübsches Mahnmal, nennt Synagogenkantor Benjamin Scheid das Band der Erinnerung. Schön und zugleich bedrückend. Doch das sieht nicht jeder so. Ein paar Meter weiter steht eine Tafel, die die Bedeutung des Mahnmals erklärt. Auf Deutsch, Hebräisch und Englisch.
Und wenn du jetzt drauf guckst, vielleicht merkst du, dass es gibt irgendwie einen Unterschied zwischen die drei, weil du hast die drei Sprachen hier. Aber siehst du, dass es schön weiß, Und das hat irgendwie, und weißt du, warum das so ist?
Nee, die ist so braun, so beige.
Ein bisschen anders, weißt du, warum? Weil man hat drei Sprachen. Man hat den QR-Code gehabt.
Ja.
QR-Code mit anderen Sprachen.
Mhm.
Und hier haben wir natürlich auch einen anderen QR-Code.
Ja.
Das ist mit der Fahne Israel für Hebräisch.
Ja.
Und der Grund, warum das so aussieht, ist, weil diese Fahne Israels hat man schon mehrmals abgekratzt. Und deswegen musste man das erneuern und ein Plexiglas drauf machen. Ja. Das heißt, es gibt Menschen, die leider Gottes denken, dass eine Fahne Israel hat hier auf einer Holocaust-Mahnmal nichts zu suchen. Es ist crazy, ja?
Ja.
Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, zur Saarbrücker Synagoge, geht Benjamin Scheid an der Infotafel vorbei, die ihm immer wieder aufs Neue zeigt, dass sein Volk für einige Menschen in Deutschland nicht willkommen ist. Was macht so etwas mit einem Menschen? Was macht so etwas mit einem Familienvater?
Natürlich als junger Jude hier in Deutschland oder in Saarland, man nimmt die Tatsache, dass in die Synagogen braucht man Sicherheit wie Security, wie Frankfurt Flughafen, wenn meine Tochter irgendwann einen Davidstern tragen möchte, zum Beispiel. Oder hat uns mal gefragt, kann ich, darf ich, wie ist das denn in die Schule, warum ja nicht, andere tragen ein Kreuz möglicherweise, kann ich ein Davidstern? Da sind Momente und Fragen, sie würden sich auf jeden Fall intensivieren in den kommenden Jahren, auf jeden Fall, die wir schon erlebt haben, wo wir uns Gedanken machen, okay, was sollen wir ja tun, was sollen wir sagen, wie sollen wir antworten? Wir haben nicht mit unserer Tochter unbedingt wirklich ausführlich über Nahostkonflikt gesprochen oder auch nicht über Antisemitismus, das ja nicht. Und auch über die Geschichte hier in Deutschland und den 9. November und 27. Januar. Nee, man nimmt es peu à peu, Stück für Stück. Aber irgendwie, die Kinder, die begreifen es sehr, sehr schnell auf eine emotionale Ebene. Und deswegen müssen wir die Kinder schützen, auf jeden Fall.
Diesen Ansatz verfolgt Synagogenkantor Benjamin Scheidt zusammen mit seinem langjährigen muslimischen Freund Akin Aslan, Lehrer für Deutsch und islamischen Religionsunterricht an einer saarländischen Gemeinschaftsschule. Gemeinsam gehen sie an Schulen und zeigen Schülerinnen und Schülern kindgerecht und mit viel Humor, dass ihre Religionen, Judentum und Islam, einander ähnlich sind. Den Antisemitismus müsse man dort anpacken, wo er noch schlagbar ist. Bei den Kindern. Das Projekt Growing for Respect steht für ein Aufwachsen im gegenseitigen Respekt, also einander mehr respektieren zu lernen.
Wir hoffen, damit ein Zeichen zu setzen. Alleine, ich sage jetzt mal, dass vorne ein Jude und ein Muslim steht, ja, bricht in vielen Köpfen Tabus. Ja, und auch die Vorurteile, die viele vielleicht haben. Alleine die Vorstellung, das geht doch gar nicht. Ne? Ein Jude und ein Muslim, ne, die können sich doch gar nicht verstehen. Ne? Also alleine, dass wir halt mit diesen Vorurteilen brechen, ist schon ein Gewinn. Und wir möchten ja auch das Fragezeichen entstehen, dass unser Projekt ein Impuls wird, also für die jungen Menschen.
Dazu braucht es nicht einen Juden und einen Palästinenser auf der Bühne. Akin Aslan hat türkische Wurzeln. Antisemitismus, sagt er, ist aber ein weitaus größeres Problem als der Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Feindseligkeiten zwischen Muslimen und Juden gibt es schon seit Jahrhunderten.
Das ist unsere Aufgabe in Going for Respect, zu zeigen, welche Gemeinsamkeiten es gibt zwischen Akin und ich, dass wir befreundet sind, dass wir beide verschiedene Religionen haben, ja, aber wir haben auch was gemeinsam. Nicht alle Freunde müssen d'accord sein über alle möglichen Themen, selbstverständlich nicht. Aber die Gemeinsamkeiten sind wichtig heutzutage. Wir leben in einer multikulturellen, sehr bunten Gesellschaft und wir sind Teil dieser Gesellschaft.
Kultur führt Menschen zusammen, wo politische Entscheidungen sie auseinanderführen. Während Akin Aslan und Benjamin Scheidt schauspielerisch dafür werben, einander zu verstehen, lässt die Saarbrücker Band Aimbahead ihre Musik sprechen.
Am 24. Februar 2022 ließ Russlands Präsident Wladimir Putin seine Truppen völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschieren. Viele Menschen aus der Ukraine verließen fluchtartig ihr Land. Frauen und Kinder flohen, Männer mussten an die Front. Im selben Jahr versiebenfachte sich die Zahl der Ukrainer in Deutschland. Laut Erhebungen des Mediendienstes Integration kamen allein 2022 400.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Insgesamt sind es seit Beginn des Krieges fast 1,3 Millionen. Eine von ihnen ist Margarita Kudria, die gemeinsam mit ihren beiden Töchtern ins Saarland kam.
Ich musste sehr schnell alles Wichtige zusammensuchen und fliehen. Eigentlich hatte ich so gut wie nichts dabei. Ich hatte einen Arbeitslaptop, einen Hund, die Kinder und einen Fotoapparat. Das war's. Auf der Flucht hatte ich sehr lange Zeit nachzudenken, was nun passieren würde. Die Reise hat sehr lange gedauert. Von Dnipro bis Lviv sind es 11 Stunden mit dem Auto. Aber wir haben fast 4,5 Tage gebraucht. Als wir das Land verlassen hatten, war es eine spontane Entscheidung, nach Deutschland zu fahren. Ich wusste gar nicht, wo ich genau hinfahre, aber dann war es wie ein Zeichen des Himmels. Ich habe hier im Saarland Freunde. Also haben wir uns irgendwie verabredet, dass wir hierhin zu ihnen fahren.
Margarita Kudria erzählt ihre Fluchtgeschichte so gelassen, als redete sie von einer Urlaubsreise. Als sie über Polen durch Deutschland nach 18 Stunden am Ziel ankam, war sie überrascht, dass sie 2.500 Kilometer zurückgelegt hatte.
Aber es war in Ordnung. Wir sind dann hierher gekommen mit den Kindern. Alles ging sehr schnell. Ich bin sofort integriert worden. Es gab Sprachkurse. Wir haben Freunde gefunden, Bekanntschaften gemacht, Musiker gefunden. Zuerst habe ich Paul kennengelernt im Sozialamt. Danach unseren Gitarristen Ron über eine gemeinsame Freundin. Ich wusste ja nicht, dass Paul in dieser Gruppe Bassist ist. Sie haben sich dann irgendwie verabredet und Ron hat gesagt, dass sie eine Sängerin brauchen. Also dachte ich, okay, ich komme.
Ein Jugendclub im Saarbrücker Randbezirk Burbach. Als der Krieg 2022 losging, haben Ehrenamtliche hier Hilfen für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Tütensuppen, Nudeln, Haferflocken, Wasserflaschen, gebrauchte Kleidung. All das stapelte sich bis zur Decke in dem engen, abstellkammergroßen Raum, den die Band heute ganz anders nutzt als Proberaum. Paul Popov öffnet die Tür. Bei Amberhead spielt er Bass. Die Band hat er gemeinsam mit anderen Deutschrussen gegründet. Dass er 2022 plötzlich eine Ukrainerin anschleppte, war in der Band aber nie ein Thema. Das liegt auch daran, dass die in Deutschland aufgewachsenen Bandmitglieder von Befindlichkeiten und Konflikten in der ehemaligen Sowjetunion wenig mitbekommen haben.
Die Sprache hat uns nie verlassen. Und das Paradoxe daran ist, in der einen Ecke wird Deutsch gesprochen, in der anderen Ecke Russisch, ab und zu mal auf der anderen Seite Ukrainisch, auf Englisch wird gesungen und in einem kleinen Raum versteht jeder alles gleichzeitig und das ist irgendwie lustig und paradox und faszinierend.
Inzwischen ist ein weiterer Ukrainer in der Band. Der Schlagzeuger war in seiner Heimat Berufsmusiker und hat bei Amberhead Anschluss gefunden. Jetzt steht die Band dicht gedrängt in dem abstellkammergroßen Raum um das Schlagzeug herum. Die Wände sind mit Akustikschaumstoff ausgekleidet. Überall stapeln sich Gitarrenverstärker, Soundboxen und Instrumente. Einige kleine Fenster lassen nur wenig Tageslicht herein. An der Wand gegenüber hängt ein Plakat. Rock for Peace steht darauf.
Rock for Peace, wo kommt das her übrigens?
Das war ein mega cooles Konzert in Lemberg. Lemberg war das.
Trier.
Ah, doch, Trier.
Und das ist einmal und zweimal.
Ja.
Wir waren dort zweimal.
Rocken für den Frieden. Ein schöner Gedanke. Das Konzert hat allerdings auch gezeigt, wie weit der Weg zu diesem Frieden noch ist, auch tausende Kilometer von der Front entfernt.
Dieses Dilemma beim letzten Konzert, als die Russen gehört haben, es werden ukrainische Songs sein. Wir haben auch überlegt, ob wir Covers spielen sollen. Da haben wir so eine Setlist gebaut und dann hat der Michael gesagt, ich habe ein kleines Problemchen, die Russen wollen jetzt keine ukrainischen Songs hören und die Ukrainer wollen jetzt nicht unbedingt die russischen Songs hören. Und dementsprechend haben wir so überlegt, ah ja, egal, dann machen wir einfach unsere Songs hauptsächlich.
Singen
auf
Englisch.
Und auf Englisch. Und das war's. Das war so Win-Win.
Ja. Amberhead macht es sich einfach. Sängerin Margarita singt auch auf Englisch. Das birgt kaum Konfliktpotenzial mit den ukrainischen und russischen Fans. Doch auch innerhalb der Band spielt Politik keine Rolle.
Jeder hat seine eigene Meinung, mal so, aber im großen Teil verurteilen wir natürlich das Geschehene. Aber das ist jetzt nicht an der Tagesordnung bei uns, jedes Mal uns zu treffen und dann drüber zu sprechen, was irgendwo wie passiert ist und warum es passiert ist. Wir arbeiten so gesehen, beziehungsweise wir haben Spaß an der Arbeit, wenn wir Musik machen.
Während die russischen und ukrainischen Bandmitglieder von Amberhead die Konfliktthemen nur selten besprechen, reden Akin Aslan und Benjamin Scheid umso mehr. Über ihre Religionen, ihren Glauben, Islam und Judentum.
Wir essen kein Schweinefleisch im Judentum halt, ne?
Ja. Nein, da bringst du was durcheinander. Das ist doch per se etwas Islamisches, kein Schweinefleisch zu essen.
Wir dürfen kein Schweinefleisch essen, weil es ist nicht koscher, ne?
Aha.
Und bei euch?
Ja, was ist nochmal koscher?
Koscher ist, ja, man kann ja so verstehen, koscher bedeutet erlaubt. Schweinefleisch ist nicht erlaubt, das heißt, es ist nicht koscher, wir dürfen es nicht essen. Hm. Also Schweine sind für euch nicht koscher oder so?
Ja, nicht halal. Schon mal gehört halal?
Halal?
Es gibt Halal-Döner, es gibt auch Halal-Haribos, ja.
Ja.
Aber das sind quasi koschere Haribos. So musst du dir das...
Halal?
Ja, ja. Das Wort Halal heißt im Arabischen nämlich auch erlaubt.
Gezielte Desinformation befeuert viele Konflikte. Seien es Falschaussagen in Social-Media-Netzwerken über den Krieg in der Ukraine oder Verschwörungsmythen über Israel. Über das Internet finden sie ihren Weg auch auf die Smartphones der Kinder und Jugendlichen auf den Pausenhöfen hierzulande im Westen. Der Extremismusforscher Ahmad Mansur sprach 2024 im Mitteldeutschen Rundfunk über eine seiner Einschätzung nach gut durchdachte, sehr professionelle Kampagne der Hamas seit dem 7. Oktober 2023. Die radikal-islamistische Terrororganisation und ihre Unterstützer versuchten, Menschen im Westen zu radikalisieren, auch mit anstößigen Social-Media-Posts. Das scheint Wirkung zu zeigen. Laut der Autoritarismusstudie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2020 teilen 40,5% aller Muslime in Deutschland israelbezogene antisemitische Einstellungen. Unter evangelischen Christen gut 5%, bei Katholiken rund 7% und bei Menschen ohne Religionszugehörigkeit mehr als 9%. Ein Lösungsansatz dafür? Aufklärung. So wie sie Akin Aslan und Benjamin Scheid betreiben.
Was an uns komplett vorbeigeht, ist zum Beispiel die mediale Berichterstattung. Also in den Herkunftsländern. Ja, und das ist, ich will mich jetzt noch diplomatisch ausdrücken, ja, also teilweise bis hin zu stark antisemitisch. Das darf man nicht vergessen. Und das sind dann, ich sage jetzt mal so öffentlich, Rechtliche, ne, aus dem türkischen Raum, ne, also die quasi so eine Politik oder auch so eine Sichtweise transportieren in den offiziellen Nachrichten. Ne. Und diese Leute, die konsumieren ja auch diese Medien, das darf man nicht vergessen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Also ich kann kein Lateinisch, aber was heißt das denn eigentlich?
Das ist auch Arabisch.
Arabisch? Aha.
Ja, ja. Das heißt so viel wie im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen.
Und das war jetzt Arabisch, sagst du?
Das war Arabisch.
Das Thema Nahost und Nahostkonflikt hat seit den letzten 2 Jahren auf jeden Fall dazu beigetragen, mehr Antisemitismus hier in Deutschland zu erleben. Das auf jeden Fall, ja. Krieg ist schlimm. Krieg ist schlimm. Und alle Menschen, die im Krieg leiden, alle unschuldigen Menschen, die im Krieg leiden, ist schlimm. Natürlich, selbstverständlich. Aber es hat dazu beigetragen, einen wachsenden Antisemitismus hier in Deutschland zu sehen.
Auch Akin Aslan stellt sich gegen Antisemitismus als Muslim.
Ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass es auch Kommentare gibt in die Richtung. War jetzt positiv überrascht, dass es durchweg positive Kommentare gab, auch Feedbacks, Rückmeldungen, so im Sinne von, ach, Herr Aslan, Sie haben ja da was mit einem Juden gemacht. Waren auch viele Schüler, auch die mich dann kennen. Es gab, kann ich sagen, durchweg nur positive Rückmeldungen. Und das hat mich auch, ja, positiv überrascht.
Der Hörsaal der evangelischen Theologie an der Universität des Saarlands ist zum Bersten gefüllt. 2 Stunden haben sich Akin Aslan und Benjamin Scheid Zeit genommen. Nach ihrer Aufführung beantworten sie Fragen der angehenden Religionslehrerinnen und Lehrer. Die kannten die meisten Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Judentum schon vorher. Bei Growing for Respect Aufführungen an Schulen sieht das anders aus. Wenn Akin und Benjamin vor Kindern auftreten, bekommen sie in der Fragerunde nach der Vorführung schon mal Ungewöhnliches zu hören.
Oft die Fragen von ganz jungen, unschuldigen Kindern, die sind so einfach. Die Fragen sind so einfach, aber man denkt sich, es kann auch so einfach sein. Einmal habe ich erlebt, in einer Schule, ein Kind hat gefragt, also das heißt, Israel, Jerusalem ist für euch Juden heilig und wichtig. Ja, ja, ja. Und auch in Islam, warum könnt ihr das einfach nicht nur teilen? Natürlich ist das politisch eine ganz andere Frage, wie soll das sein? Aber einfach dieser, warum könnt ihr einfach nicht teilen? Das ist, was Frieden ist. Frieden ist sich, meins ist meins, mach dein Ding. Frieden ist das Miteinander, das Nebeneinander, das ist eben Frieden.
Hass und Krieg führen auch in der Ukraine zu Verdrängung und Ausgrenzung. Längst ist eine Stimmung Wir gegen euch entstanden auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky unterzeichnete schon im Frühjahr 2023 ein Gesetz zum Verbot russischer Ortsnamen in der Ukraine. Inzwischen ist alles, was russisch ist, verboten, auch in der Kultur und Popkultur. Selbst Lieder, mit denen auch die Emberhead-Mitglieder aufgewachsen sind. Gut finden das die wenigsten, trotz des Krieges und des Hasses, der daraus entstanden ist. Musik soll doch verbinden, eine universelle Sprache sein. Ob das nach dem Krieg in Russland und der Ukraine wieder funktionieren kann? Zumindest ist es ein weiter Weg dorthin.
Kannst du es auch mitlaufen lassen? Das ist
genau.
Bei allen Versuchen, sich aus dem Konflikt in der alten Heimat rauszuhalten, können sich die Bandmitglieder nicht ganz davon freimachen. Auch wenn der Krieg sich nicht direkt auf den Bandalltag auswirkt. Aber die Kriegsnachrichten erreichen sie trotzdem unaufhörlich. Die können auch sie kaum ignorieren.
Also schwierig, vor allem für die Leute, die in beiden Ländern zum Beispiel Verwandtschaft haben. Ich kenne Geschichten, wo gar kein Kontakt mehr ist untereinander. Logischerweise, weil die einen sagen so, die anderen so. Auf der anderen Seite habe ich persönlich sogar Kontakt zu Menschen aus Moskau zum Beispiel, die sich am ersten Tage direkt entschuldigt haben. Ich sehe die persönlich jetzt nicht als Feinde. Also die wissen ganz genau, was da passiert. Da wird viel Schund betrieben, also sehr viel Propaganda auf beiden Seiten. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil man spaltet mehr, statt irgendwie zu vereinen.
Dabei kann es so einfach sein, friedlich miteinander zu leben. Zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene. Im Proberaum ist die Stimmung gelöst. Wenn die Musik läuft, scheint alles andere vergessen. Sogar ein Fan ist heute da. Eine Gesangsschülerin von Margarita, die ebenfalls Margarita heißt. Sie macht Fotos, Videos, wippt im Takt mit.
Also ich finde das super toll. Ich komme zu jeder Repetition, also Rehearsal, zu jeder Konzert von ihnen. Also ich liebe das. Also ich habe nie sowas gehört, bevor ich hier gekommen bin. Also was die machen, das ist etwas Besonderes.
Ich habe vorhin gehört, dass es teilweise Konzerte gibt, wo Russen nicht spielen wollen, wenn ukrainische Musik kommt und umgekehrt und sowas. Das ist ja ein positives Beispiel, oder? Was die hier machen.
Ja, also das kann sein, weil so die Musik bringt Menschen zusammen. Und das ist egal, welche Nationalität bist du, welche Religion bist du. Ich bin aus der Ukraine gekommen. Und mir egal, ob in dem Saal, in dem Hörsaal, irgendwelche Russen sind, ich genieße einfach die Musik.
Wir müssen miteinander reden, wir müssen miteinander kommunizieren. Und das Konzert ist ein wunderschönes Zeichen, dass wenn Religionen miteinander reden, wenn Menschen miteinander arbeiten, es kann nur was Friedliches am Ende heranwachsen.
Musik und Dialog, beides arbeitet mit Sprache. Unsere gesamte Kultur beruht auf Kommunikation, auf Geschichten. Schon am Lagerfeuer warnten unsere Vorfahren einander vor Gefahren, indem sie einander Geschichten erzählten. Heute geben auch Seelsorgerinnen und Seelsorger Menschen Halt durch Worte, oft über Generationen hinweg. Benjamin Scheidt arbeitet als Kantor in der Synagogengemeinde Saar. Er entstammt einer altehrwürdigen Liverpooler Seelsorgerfamilie. Sein Vater, sein Großvater, sein Onkel, sein Bruder, alle arbeiteten oder arbeiten bis heute an Synagogen. Wie es ist, ausgegrenzt zu werden, weiß Benjamin Scheidt aus frühester Kindheit.
Wir haben was erlebt, wir sind oft bei Kneipen vorbeigelaufen und es gab einen Moment, wo einmal mein Vater hat gesehen, das ist sehr, sehr gefährlich für uns als Kinder. Wir sind als große Mannschaft zusammen. Ich habe 6 Geschwister. Wir sind alle zusammen gelaufen zurück nach Hause nach dem Gottesdienst. Und man sieht uns an, dass wir Juden sind. Mein Vater hat einen schwarzen Hut. Er hat uns alle gesagt, plötzlich in einem Moment, okay, Kinder, ihr lauft jetzt bitte alle ganz schnell nach Hause. Und ich muss mich um das hier kümmern. Er wollte uns schützen. Aber natürlich als Kind, warum brauchen wir Schutz? Von was? Was soll das? Was haben sie gegen uns?
Jetzt habe ich etwas, was du nicht hast.
Das denkst du?
Das nennt sich Talit, ja? Gebetsschal. Und wenn man betet im Judentum, nicht immer, aber oft, trägt man eine Art gewisse Uniform. Ne? Ich trete vor den Allmächtigen und ich trage mit mir Traditionen, Gesetze, Geh- und Verbote. Als Talit, als Gebetsschal. Ne? Was Schick. Hast du denn dabei?
Guck mal.
Oh.
Ist kein Bartetuch oder sowas.
Was hast du da?
Ja. Was ganz Einfaches. Das ist auch eine Art Talit.
Ja, aber echt.
Ist es ein
echt?
Ihram. Ja.
Wirklich?
Das Konzept Growing for Respect haben Akin Aslan und Benjamin Scheid für Schulen entwickelt. Jetzt sind sie mit ihrer Aufführung erstmals an einer Universität zu Gast, um angehende Lehrerinnen und Lehrer zu sensibilisieren, aber nicht nur deshalb.
Es betrifft ja auch den Alltag. Also es betrifft ja nicht nur den Alltag der Schüler, auch die Auseinandersetzung nach dem 7. Oktober ist ja schon groß gewesen, auch an den Universitäten. Und da wollen wir unseren Beitrag leisten.
Weißt du was? Ich mag keine roten Äpfel.
Meinst du nicht?
Ja. Meinst du, wir könnten die tauschen, so als Jude und Muslim?
Sollen wir tauschen?
Ja, natürlich.
Guten Appetit. Guten Appetit. So, mein Lieben, das war unser Sketch.
Ja.
Gerade so, als sie diesen Sketch vorgeführt haben und diese Gemeinsamkeiten gezeigt haben, hat man diese offensichtliche gar nicht so auf dem Schirm gehabt, so die Kopfbedeckung. Aber als es dann vorgezeigt hat, sagt man, ja.
Oh, ich fand es fantastisch, dieser performative Ansatz hat so eine lockere und einladende Stimmung gemacht, ganz am Anfang. Das fand ich sehr erleichternd. Aber vor allen Dingen habe ich tatsächlich mitgenommen, wie schön und einfach so eine Begegnung doch sein kann.
Besondere Zeiten, Sehnsucht nach Frieden, wenn Feinde Freunde sind, von Chris Ignazi. Es sprachen Sonja Marx, René Jacqueline Möhler sowie der Autor. Regie Denise Dreier. Technische Realisation Susanne Zinke. Redaktion Matthias Alexander Schmidt. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für die ARD Audiothek.